Knapp nur, dass ihr irgendwie eine Vorstellung habt, wer ist das hier eigentlich und wer spricht hier zu euch? Ich bin verheiratet seit knapp 28 Jahren und zwar mit derselben Frau. Hab drei Kinder, die so in eurem Alter sind, so zwischen 21 und 25. Alle drei kennen den Herrn. Ja, ihr seid vielleicht noch ein bisschen jünger. Man fühlt euch doch geschmeichelt eigentlich. In dem Alter will man doch gerne. Ich kann mich erinnern, ich bin mit 21 Jahren zum Herrn gekommen und ich habe mich immer danach gesehnt, 30 zu werden. Wirklich, das war meine Sehnsucht. Ich habe gewusst, wenn ich 30 bin, passiert was. Ich weiß nicht warum, aber das war meine Sehnsucht. Immer habe ich gedacht, Mensch, wann bin ich 30? Und drei Tage nachdem mein 30. Geburtstag war, bin ich in den sogenannten vollzeitlichen Dienst gekommen. Wobei ich natürlich weiß, als Christ, wir sind alle im vollzeitlichen Dienst. Wenn wir nicht im vollzeitlichen Dienst sind, dann sind wir gar keine Kinder Gottes. Und dann können wir hier heute dann auch uns bekehren und wirklich unser Leben hinlegen und sagen, Herr, ich gehöre jetzt dir, ich diene dir. Du bist vollzeitlich Schüler, Student, Hausfrau, Millionär oder was auch immer. Entweder wir sind Vollzeit oder wir müssen uns bekehren. Dazwischen gibt's nichts. Amen. So meine Sehnsucht, mein Verlangen, meine Bürde ist, die Gemeinde zu sehen, wie sie vorwärts kommt, wie sie sich verändert und wie die Gemeinde wird. Es ist hohe Zeit, dass die Gemeinde wird. Wir sind weit unterhalb dessen, was Gott geplant hat und was Gott auch schaffen möchte, auch hier. Ich bin in vielen Teilen der Welt gewesen und ich habe gesehen, wie man seinen Glauben lebt in Afrika und in Südamerika. Und wenn diese Leute dann mal hierher kommen und sehen uns, wie wir leben, wie wir beten, wie wir fasten, weißt du, was die sagen? Ja, jetzt verstehe ich, warum Europa in der Situation ist und in der geistlichen Verfassung ist, in der es ist. Jetzt verstehen wir. Gott tut gewaltige Dinge in den Nationen und er will Gewaltiges auch hier tun. Und dazu ist notwendig, dass wir nochmal ganz, ganz, ganz genau über die Bücher gehen oder über das eine Buch und hineinschauen, was Gottes Plan ist. Und all die Dinge entrümpeln, die da irgendwer uns reinsortiert hat, die da gar nicht hingehören. Und das ergreifen und in das hineingehen, egal was irgendwer sagt, mit Rang und Namen. Wir gehen in das hinein, was Gott in seinem heiligen Buch uns gesagt hat. Und wenn wir uns an seine Anweisungen halten, dann wird er sich an seine Verheißungen halten. Wenn wir uns an seine Anweisungen halten, dann wird er sich an seine Verheißungen halten. Und er wird die Gemeinde herrlich machen. Und er wird die Gemeinde zu einem Licht auf dem Berge machen, das man nicht übersehen kann. Und dass die Stadt redet von den Taten Gottes. Wir sind so weit davon entfernt. Aber Gott hat noch nicht aufgegeben. Und da ist eine Möglichkeit, in das hineinzukommen. Das hat auch sehr viel zu tun mit dem Thema für diese Tage hier, für das wir hier jetzt zusammenkommen. Dass wir lernen, wie die Herrschaft Gottes sichtbar werden kann, wie das Reich Gottes mit Kraft kommen kann, wie Gott durchbrechen kann, wie er gesehen werden kann. Und nicht nur irgendwie so eine kleine Realität irgendwo in unserem Herzen ist, sondern zu sehen ist, so wie das der Plan Gottes ist. Gott will sich verherrlichen. Und er tut das durch die Gemeinde, die er nimmt und sagt, komm mit in die Dinge, die ich dir zeigen werde. Und lass los das, was Menschen dir da reingerührt haben. Und halte fest das, was wirklich vom Himmel kommt. So, wir werden das Wort Gottes studieren. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr Notizen macht, dass ihr das weiter studiert, dass ihr anfangt, besonders die Dinge, die dann morgen kommen, in eurem praktischen Leben anzuwenden. Und ihr werdet sehen, wie Veränderungen kommen. Ihr werdet sehen, wie Gottes Kraft einfach sich Bahn brechen kann und wie ihr im Sieg leben könnt. Das ist der Plan Gottes. Er hat nie vorgehabt, ein kleines Häuflein von entmutigten Leuten, die zusammenkommen einmal die Woche, um sich zu ermutigen. Und dann da draußen ist alles so stressig und alles so schwer und alles so schwierig. Und dann brauchen wir wieder eine Versammlung, um wieder unseren Schuss abzuholen. Gott will kommen und Gott will uns ermutigen. Aber er will auch gerne am Montag kommen. und am Dienstag. Und wir sollen lernen, alleine, ohne Band, ohne die Hilfe der anderen, alleine in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich kämpfe sehr stark gegen die Versuchung, das Ganze zu drehen, aber ich tue es nicht. Aber wir müssen lernen und irgendwann, vielleicht am Sonntag, spreche ich über die stärkste Waffe, die Gott uns gegeben hat, und das ist seine Gegenwart. Und Gott will, dass wir seine Gegenwart kennen und da drin leben und da drin bleiben. Und wenn wir das tun, die Woche über, und dann kommen wir zusammen, dann manifestiert sich seine Gegenwart. Und dann kommt er mit Kraft. Wie wir das hier nur aus Büchern kennen, oder du bist vielleicht mal irgendwo gewesen in Asien oder in Afrika oder in Südamerika. Es ist so augenöffnend, einmal zu sehen, was möglich ist und wie das sein könnte. Und wir kommen zurück und sagen, Gott, hilf uns, uns zu verändern. Hilf uns, aus dieser Schmalspurigkeit herauszukommen. Hilf uns, in Erwartung hineinzukommen, dass du wirklich kommst, wenn wir dich anrufen, dass du wirklich dich manifestierst. Ich habe das Vorrecht, regelmäßig nach Zentralasien zu gehen, und ich gehe so gerne dahin. Und der Hauptgrund ist, die Leute sind so einfach da. Das Evangelium da ist 15 Jahre alt. Vorher haben die nur ihren Schamanismus gehabt, nur den Geistern geopfert oder so einen Volksislam gehabt. Und von wirklichem Glauben, vom Wort Gottes haben sie keine Ahnung gehabt. So diesen ganzen Rattenschwanz von Unglauben, das kennen die alles nicht. Dass es Geister gibt, ist für die völlig normal. In jedem Haus werden die Geister angebetet. Und wenn du da lehrst über den wunderbaren Heiligen Geist, dass er kommen will, um Ketten zu zerreißen und die Liebe des Vaters zu bringen. Und du sagst, der Heilige Geist, der ist der, der zur Hilfe herbeigerufen wird. Und du sagst, und jetzt werden wir gleich den Heiligen Geist anrufen. Diese Leute sind so simpel, die glauben, wenn wir den Heiligen Geist anrufen, dann wird er kommen. Und weil sie das glauben, kommt er. Und dann kommt der Heilige Geist auf die Versammlung, je nachdem, ganz unterschiedlich. Manchmal mit Befreiung. Und der Heilige Geist geht wie Wellen über die Versammlung, ohne dass man irgendetwas tut. Und Dämonen fahren einfach so aus. Gott kommt, Dämonen gehen. Es ist so einfach, so biblisch, so normal. Gott kommt, der Feind muss gehen. Ganz einfach. Und es kommt der Vater, es kommt die Liebe Gottes. Und weißt du, da ist so viel Not, so viel Leid, so viel Unterdrückung, so viel Missbrauch, so viel Gewalt, so viel schreckliche Dinge in den Familien dort. Und irgendwie müssen sie überleben und haben das alles irgendwie so verdrängt und in den Keller geschoben, den ganzen Schmerz. Und wenn der Vater kommt und Menschen an sein Herz zieht, dann brechen diese alten Eiterherde auf und der ganze Schmerz kommt raus. Und der Heilige Geist zieht mit zärtlicher, liebevoller Macht den Schmerz raus. Und Leute schreien. Sie schreien aus tiefstem Innern. Und weinen und schluchzen. Aber wenn das fertig ist, und manchmal dauert es eine Weile, und weil die nicht wissen, wie man sich in Gottesdienst benehmen muss, weil ihnen das noch keiner beigebracht hat, haben die auch keine Hemmungen. Und wenn der Schmerz raus ist, dann kommt die Freude. Und die Leute freuen sich und lachen und sind so dankbar und weinen Tränen der Freude und der Dankbarkeit. Und da ist so eine Gegenwart von Gott da, so eine Anbetung. Ich habe Leute gesehen, die so Heilig Geist therapiert wurden, die sahen hinterher um Jahre jünger aus. Um Jahre jünger. Und was ich auch immer so nett finde, die Frauen schminken sich da sehr stark. Und wenn der Heilige Geist kommt und die Tränen fließen in Sturzbächen, dann laufen diese schwarzen Mascara-Wasserfälle, laufen die Wangen runter. Ich nenne das Heiliggeist-Make-up. Die sehen dann putzig aus, die Frauen. Aber weißt du, das ist auch ein Unterschied zu hier. Sobald die schwarzen Bäche anfangen zu fließen, tuscheln sie nicht miteinander. Wie sehe ich aus? Komm, wir müssen mal schnell auf Toilette und das alles wieder in Ordnung bringen. Hat sowieso keinen Zweck, auf Toilette zu gehen, weil da kein Spiegel ist. Und es ist nicht so dieses Hauptsache, ich mache in der Versammlung eine gute Figur. Sondern das Herz ist ausgerichtet auf Gott. So wie wir gesungen haben. Wir singen schon die richtigen Dinge, das stimmt schon. Ich sehne mich nach dir, komm und berühre mich. Die Texte sind schon gut. Jetzt muss dazu noch Verlangen kommen, Sehnsucht kommen, Zerbrochenheit, heilige Verzweiflung, dass wir begreifen, entweder wir bekommen das oder wir können einpacken. Es wird niemals wirklich glaubhaft sein für die, die es brauchen. Und der Heilige Geist ist der, der uns in alle Wahrheit führt. Der Heilige Geist ist der, der diese wunderbaren Dinge, die wir lesen im Wort Gottes oder auch die wir singen, real macht. Wir brauchen Gott. Wir brauchen mehr von ihm. Ich brauche mehr von ihm. Und du brauchst mehr. Und die Gemeinden in unserem Land brauchen mehr. Wir müssen Orte werden, wo die Gegenwart Gottes wohnt, dass es nur so trieft. Das eine Gemeinde, wo ich das Vorrecht hatte, einige Male hinzugehen. Im kommunistischen Teil von Moldawien. Ich weiß nicht, ob du Moldawien, ob das ein Begriff ist, ein relativ kleines Land und man liest fast nie was hier in den Zeitungen. Und das ist ein geteiltes Land und da gibt es einen abgespaltenen Norden und das ist ein winziges kleines Ländchen und da ist sehr viel Unterdrückung und die Christen haben es nicht einfach da. Und sie können nicht Gebäude mieten, weil die Fabrikdirektoren werden unter Druck gesetzt und dann müssen sie wieder kündigen. Und so ist eine Gemeinde da, die ist auf der Straße. Im Winter, im Sommer, sie ist auf der Straße. Aber der Vorteil ist, weil sie auf der Straße sind und dort mit großer Hingabe stundenlang den Herrn anbeten und dann die Kraft Gottes kommt und Wunder geschehen, ist es bekannt in der ganzen Stadt. Und die Leute planen ihren Sonntagsspaziergang so, dass sie das zufällig gerade abpassen, wenn die Christen wieder dort in diesem Park kann man das nicht nennen, aber das sind so 3-4 Bäumchen, die ein bisschen Schatten geben. Und da versammeln sich dann im Staub und beten den Herrn an. Und zwischendurch stehen Leute auf und erzählen, wie sie geheilt worden sind, was sie erlebt haben und so weiter. Und an der Seite siehst du die Leute, wie sie da stehen. Fremde. Und sie hören das und sie sehen das und sie spüren die Gegenwart Gottes. So, diese kommunistische Stadtverwaltung hilft der Gemeinde noch zu effektiver Mission, indem sie ihnen sagt, macht Freiversammlungen. Und die ganze Stadt weiß, dass man dort Gott erleben kann und dass die Kraft Gottes dort ist. Und es ist gewaltig, was Gott dort tut. Und diese Leute sind hemmungslose Anbeter. Niemals war ich da. Ich war vielleicht 4-mal, vielleicht 5-mal war ich da. Nie war Anbetung unter 2 Stunden. Eher 3 oder 4, einmal Maximum 5 Stunden. Und was mir am meisten gefallen hat, sie waren mehr daran interessiert, dass Gott in ihre Mitte kam, als jetzt den Gastsprecher zu hören, der schließlich da 2000 Kilometer angereist ist. Nach der 3. Stunde haben wir gefragt, wissen die eigentlich, dass heute ein Gastsprecher da ist? Hat sich niemand für interessiert? Dachte ich, gut, dann vergesse ich das auch und bin einfach hier jetzt mit dabei und wir beten jetzt an. Und wir haben angebetet. Und die Gegenwart Gottes war so intensiv, war so machtvoll. Es war unbeschreiblich. Sagst du, ja, wer hat hier Zeit für so etwas? Genau das ist unser Problem. Die Gottesdienste müssen kurz sein, damit wir dann wieder in das wirkliche Leben können. Aber für die das wirkliche Leben ist Gott. Das ist das wirkliche. Sie haben nichts anderes. Das ist ihr Leben. Das ist ihre Sehnsucht. Das ist ihr Herz. Das ist ihr Hunger. Das ist ihr Schrei. Wir singen. Hör mein Schreien. Aber er kann es nicht hören, weil wir nicht schreien. So wie ich sagte, die Texte sind in Ordnung. Gebe Gott Gnade, dass wir echt werden. Gebe Gott Gnade, dass das tiefer hineinkommt in uns und dass Hunger da hineinkommt. Ein Flehen, was nicht mit zu tun hat, sondern mit einer Dringlichkeit, mit einer Intensität, mit einer Sehnsucht, die nur Gott wirken kann. Und da ist auch die Verbindung zu unserem Thema, wenn wir das uns dann anschauen aus dem Wort Gottes über geistlichen Kampf. Da muss eine Kampfesmentalität, eine Entschiedenheit, die Bibel nennt es geistliche Gewalttätigkeit, das muss in uns hineinkommen. Wo kommt das her? Weil wir Jesus sehen als den Kriegsherrn, weil wir Jesus sehen, der erfüllt ist von diesem Eifer, Menschen zu befreien, von diesem Eifer, die Werke des Teufels zu zerstören. Unser lieblicher, sanfter, freundlicher Jesus hat eine Zerstörermentalität. Und wir sind Pazifisten, das ist der Unterschied. Wir sind so nett, wir sind so lieb, dass sich sogar noch der Teufel in unseren Versammlungen wohlfühlt. Das ist unser Problem. Aber wenn dieses glühend Heiße kommt, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und das in uns lebt, weil der Löwe in uns lebt. Das hat nichts mit Lautstärke zu tun. Das macht man nicht mit dem Regler. Sondern das schafft der Heilige Geist in uns. Das kann auch leise sein und ist trotzdem intensiv. Es hat etwas mit Verlangen zu tun. Es hat etwas damit zu tun, ich beuge mich vor diesen Dingen der Finsternis nicht. Ich weiß, dass sie sich zu beugen haben. Und ich bestehe darauf. Und ich weiß, der in mir ist größer als der, der in der Welt ist. Und so leben wir und so treten wir auf. Und der Feind muss sich beugen. Und wenn wir die Wunder sehen wollen, wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen wollen, dann muss das wachsen in uns. Und es kann erst dann wachsen, wenn wir sehen im Wort, wenn wir anfangen, Schritte zu gehen, wenn wir uns dafür öffnen und wenn wir sagen, wir sind bereit, dass diese Löwennatur in uns Gestalt gewinnt. Wir sind bereit, dafür den Preis zu bezahlen. Niemand lässt den Löwen in sich aufstehen, ohne den Zorn der Pharisäer auf sich zu ziehen. Niemand. Und da ist das Problem. Wir möchten gerne mit allen in Frieden sein. Das wollte Jesus auch, aber es klappte nicht. Weil Lauheit und brennendes Verlangen werden niemals eine Freundschaft eingehen. Hass auf das Böse und eine allgemeine Toleranz von allem werden niemals ein Bündnis eingehen. Niemals. Niemals. So, wir werden sehen aus dem Wort Gottes. Es geht darum, dass wir befreit werden aus unserer Tradition, dass wir befreit werden aus unseren menschengemachten Gottesbildern und dass wir ihn sehen, wie er ist. Ihn zu sehen wird dazu führen, dass wir in sein Bild verändert werden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es sind nicht Techniken, es sind nicht Prinzipien, es sind nicht ein paar Tricks, die wir anwenden, sondern es kommt alles aus einer Begegnung mit ihm. Und wenn wir ihn, den Kämpfer, der ein Hass auf das Böse hat, nicht sehen, werden wir niemals Kämpfer werden. Wir können Formeln hören und Formeln nachsprechen, aber das hat mit dem Herz eines Kämpfers überhaupt nichts zu tun. So alles kommt aus dieser Begegnung, aus dieser Erfahrung, aus diesem Sehen von seinem Herzen. Wir müssen ihn sehen. Und der Feind hat sich eine Menge Mühe gegeben, im Laufe der Jahrhunderte das wahre Bild Gottes zu verdunkeln. Und ihr werdet sehen, ein starker Schwerpunkt von diesem Seminar wird sein, wir müssen kämpfen mit den Waffen Gottes. Dass all die Imitate und die Täuschungen und all das Beiwerk und all die Dinge, die nie vom Himmel waren, als das identifiziert werden, was sie sind, lähmende Barrieren des Feindes, die wir ablegen, die wir überwinden. Und wir machen Bahn für uns und für unsere Geschwister und für die, die den Herrn noch nicht kennen. Wir machen Bahn, dass er gesehen werden kann. Das ist das Ziel von geistlichem Kampf. Festungen niederzureißen, Höhen runterzureißen, Berge platt zu machen. Gott sagt zu Israel und sagt es zur Gemeinde, ich habe dich zu einem Dreschlitten gemacht, Berge einzuebnen. Aber wenn wir keine Dreschlitten-Mentalität haben, dann können wir Kampfeslieder singen. Aber es ist keine Realität. Es ist nur angelerntes, andressiertes Zeug. Und wir brauchen etwas Tieferes. Wir brauchen mehr Realität. Früher haben wir gesungen, make me real. Das ist die Sehnsucht Gottes, dass in uns das wächst, dieser Schrei, dass wir echt werden, dass wir real sind, dass wir nicht spielen, sondern dass diese Dinge in uns leben und Eifer für Gott und eine Zerstörermentalität auf die Werke der Finsternis lebt nicht nur zu gewissen Versammlungszeiten in uns, sondern entweder es lebt durch den Geist Gottes in uns, dann lebt es 7 Tage die Woche. Monat für Monat, Jahr für Jahr. Oder wir haben es noch gar nicht erfahren. Es ist Gottes Sehnsucht. Gottes Sehnsucht. Dass wir in das hineinkommen, was er hat. Und dass wir ihm erlauben, sein Bild von Gemeinde und dem Zweck der Gemeinde uns ins Herz zu brennen. Und dass wir ihm erlauben, die Dinge, die wir uns so vorstellen oder die wir vielleicht irgendwo unterwegs in unseren Jahren der Nachfolge aufgesammelt haben, die gar nicht von ihm kommen, dass wir sie sehen und ohne Menschen zu verachten, Ideen, die nicht von Gott kommen, aber in seinem Namen auftreten, verachten. Ohne Menschen zu verachten. Ideen, die niemals von ihm kamen, aber sich so ausgeben, als wären sie in seinem Namen, abzulegen. Der größte Feind der Gemeinde Jesu in Europa ist Religiosität. Das ist der größte Feind. Das ist der größte Feind. Nicht der Unglaube der Menschen da draußen, sondern Religiosität. Und was ist Religiosität? Selbstgemachte Vorstellungen über Gott und wie man ihm zu dienen hat. Das ist Religiosität, die im Widerspruch stehen zu Gottes heiligen, unveränderlichen Anweisungen. Ist das eine gute Definition von Religiosität? Selbstgemachte Ideen über Gott und wie man ihm zu dienen hat und wie man mit ihm leben soll, die im Widerspruch stehen zu Gottes heiligem Buch. Ich bin Lehrer und Lehrer müssen immer Definitionen machen. Wenn da keine Definition ist zu dem Thema, dann fühlen sie sich total unwohl. Ja? Also du wirst von mir viele Definitionen hören. Das ist so, Lehrer müssen immer definieren, müssen immer genau sagen, das ist es und das ist es nicht. Und das ist auch gut so. Vielleicht nervt es dich, aber es ist gut so, weil es hilft uns, Klarheit zu bekommen. Und mein Gebet war und ist, dass diese Zeit hier zusammen hilft, dass Klarheit kommt, wo keine Klarheit war. Und dass du Handwerkzeug an die Hand bekommst, dass in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren die Klarheit wächst. Ich bin nicht interessiert an 2, 3 schönen Tagen. Ich bin daran interessiert, dass etwas in dich hineingelegt wird, was danach weiterarbeitet. Und was sich weiter auswirkt. Und 1, 2 Jahre später schaust du zurück und sagst, da war ein Wendepunkt. Von da an ging das tiefer. Von da an wurde das klarer. Von da an wurde entrümpelt. Von da an kam etwas, was vorher so noch nicht da war. Das ist mein Interesse. Etwas hineinzulegen. Was bleibt? Diese Tage gehen vorbei. Aber Gott kann uns Dinge geben, die bleiben. Die mit uns sind. Und die uns prägen. Und oftmals sind wir so wenig bereit für Veränderungen. Und wir wollen eigentlich nur irgendwie ein bisschen kosmetische letzten Feinschliff. Aber wenn wir begreifen, wo wir stehen und wie Gott die Situation sieht, bei aller Liebe, Gott ist für uns. Wir dürfen das nie vermischen. Wenn Gott sagt, die Gemeinde muss real werden, die Gemeinde muss echt werden, die Gemeinde muss sich Dinge vom Himmel abholen, dann hat das nichts damit zu tun, dass Gott uns beschimpft, dass Gott uns auf Distanz hält, dass Gott gegen uns ist. Er ist total für uns. Aber er ist nicht für manches, was wir tun. Er kann das trennen. Und er trennt das. Und die Gemeinde im Westen braucht keine Kosmetik, keinen Feinschliff, keinen neuen Anstrich. Sie muss runtergehen bis auf die Fundamente. Und die Fundamente müssen angeschaut werden. Und die Dinge, die nicht von Gott sind, müssen ausgegraben werden. Müssen raus. Und dann müssen Dinge hinein von Gott, die tragfähig sind. Die Gemeinde wird entweder die Gemeinde, und dann wird sie die Verheißungen erfüllt sehen, oder sie wird in völlige Bedeutungslosigkeit verschwinden. Ich rede jetzt nicht von dieser Gemeinde hier, sondern ich rede von dem Volk Gottes in unserem Land und in Europa. Jetzt ist der Punkt, wo wir entscheiden müssen, wie wir weitergehen. Und entweder wir machen so weiter, wie wir das die letzten Jahrzehnte getan haben, dann haben wir alle Chancen, in völliger Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Es wird uns noch geben, aber wir haben keine Kraft. Und wir haben nicht, wir gehören nicht zu denen, die Gott vorbereitet hat für die große Ernte. Weißt du, dass eine Ernte kommt, ja? Weiß das jemand? Hat jemand schon mal das Buch gelesen bis zu Ende? Am Ende, in derselben Zeit, die wir die große Trübsal nennen, eine Bedrängnis, eine schwierige, eine chaotische Zeit, die alles übertrifft, was jemals an Schwierigkeiten in der Menschheitsgeschichte war. In derselben Zeit von Chaos, von Durcheinander, von Tod um uns herum, von Verwüstung, von Orientierungslosigkeit, von sinnlosesten Dingen, die um uns herum tagtäglich passieren. In dieser selben Zeit wird die Ernte eingebracht werden. Das ist, was die Bibel sagt. Das ist, was Jesus lehrt. Und wenn du in Offenbarung das schon mal gelesen hast, darf man das hier? Schlag doch bitte mal Offenbarung auf. Offenbarung Kapitel 7. Für die Neulinge, das ist das letzte Buch, ganz am Ende, Kapitel 7. Und ich lese hier Vers 9 erst einmal. Das ist, was Johannes, der Apostel, gesehen hat. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Also auch Deutsche, auch aus Deutschland. Stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen: Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Dann Vers 13. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir: Diese, die mit den weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Hier ist die Ernte. Und das sind nicht die vielen, vielen Geretteten aus der gesamten Kirchengeschichte. Das hier ist nur die Schar der Geretteten aus der großen Trübsal. Das ist, was die Bibel sagt. Wie viele Leute haben mir schon geschrieben und haben gesagt, ich kann das nicht sehen in meiner Bibel, dass es noch einmal ein großes Erwachen geben wird und dass eine große Seelenernte eingegeben wird. Nun, ich schon. Ich kann es sehen. Und wenn du lesen kannst und wenn du dich entschlossen hast, was sehr klug wäre, ich wähle, dass es das bedeutet, was es dort meint, dann kannst du es auch sehen und sagen, ja, Gott sieht eine Ernte, eine gewaltige Ernte aus jeder Nation, auch aus Deutschland. Und was Gott tut, ist, er bereitet die Erntearbeiter vor. Die Erntearbeiter werden vorbereitet. Denn irgendwer muss dann die Ernte einholen. Irgendwer muss dann diese armen, geschundenen, blutenden, zerrissenen, verwundeten Menschen mit dem Heiler bekannt machen. Irgendwer muss ihnen die Ketten zerbrechen. Irgendwer muss ihnen zeigen, wie sie sich baden können im Wort Gottes. Wie sie berührt und gefüllt und erneuert werden können durch den Strom der Liebe Gottes. Irgendwer muss ihnen das beibringen. Und was Gott tut, ist, er bereitet die Erntearbeit davor. Und darum dieses Seminar. Es geht nicht nur um dich. Es geht darum, dass die Gemeinde in diese Dinge hineinkommt, in die geistlichen Realitäten. So, da wird eine Ernte sein. Eine gewaltige Ernte. Halleluja. Aus allen Nationen. Und die wird kommen in der Zeit der großen Erschütterung. Hebräer 12 redet davon. Es wird eine Zeit kommen und ich glaube, dass sie begonnen hat. Und ich glaube, dass dieses Datum, 11. September, dass es ein prophetisches Datum ist. Und dass säkulare Kommentatoren recht haben, wenn sie sagen, das ist der Tag, von dem an alles anders wurde. Es ist ein prophetisches Datum. Und ich glaube, dass wir am Beginn, am ersten kleinen Anfang der großen Erschütterung sind. Ich glaube, dass wir am Beginn sind. Und die Dinge werden zunehmen. Jesus spricht von den Wehen. Und die Wehen, ich weiß nicht, wer von euch ein Kind schon mal bekommen hat oder wenigstens dabei war als leidender Vater. Ich habe es dreimal mitgemacht. Danke. Nie wieder. Die Wehen werden immer heftiger und in immer kürzeren Abständen. Das ist das Merkmal der Wehen. Und Jesus spricht von den Wehen. Und diese Dinge, die dort geschehen, in dieser Zeit der großen Erschütterung, sie sind die Wehen. Und ich finde es schön, dass er sie Wehen nennt. Das heißt, das hat eine Zukunftsperspektive. Es geht nicht darum, dass etwas kaputt geht. Es geht darum, dass etwas Neues geboren wird. Etwas Neues wird geboren. Was wird geboren? Eine Menschheit vereint mit Gott, zu der der Teufel nie wieder Zutritt hat. Eine Menschheit, die kein Schmerz, kein Leid, keine Gewalt, keine Unterdrückung, keine Manipulation, kein Missbrauch, keine Ausnutzung, die all das, was Leid erzeugt und Beziehungen zerstört, nicht mehr kennt. Das wird geboren. Ein neuer Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Das wird geboren. Und wir müssen das vor Augen haben in den kommenden Jahren, wenn die Dinge anfangen, aus den Fugen zu geraten. Wenn alles, was man erschüttern kann, erschüttert wird. Alles, was man erschüttern kann, wird erschüttert werden, sagt Hebräer 12. Kannst nachlesen. Alles. Könnte man vielleicht unser Sozialsystem erschüttern? Könnte man unser Gesundheitssystem erschüttern? Könnte man unser Rentensystem erschüttern? Könnte man die Wirtschaft erschüttern? Könnte das Klima erschüttert werden? Könnte der Erdboden erschüttert werden? Es ist erst 3 Jahre her. Da hat ein ganz bisschen in der Südsee der Boden gewackelt. Und es hat Wellen geschlagen. Und über 200.000 Menschen sind gestorben in Südostasien durch den Tsunami. Wann hast du das letzte Mal gehört von Katastrophen in diesen Orten und Größenordnungen? 200.000 Menschen in einem Augenblick. Ich bin in Südindien gewesen, wo der Tsunami dort das Land erreicht hat. Sie haben mir gesagt, kilometerweit im Landesinnern findest du große Fischerboote. Kilometerweit im Landesinnern. Der Tsunami traf das Land mit der Geschwindigkeit eines Jumbojets. 800 Stundenkilometer. Mit dieser Geschwindigkeit ist die Welle auf das Land gekommen. Niemand hatte eine Chance. Und doch werden bald Tage kommen, wo wir sagen, erinnert sich noch an die ersten kleinen Anfänge der Erschütterungen? Alles, was man erschüttern kann, wird erschüttert werden. Und ihr Lieben, das darf und das soll nicht dazu führen, dass wir in Beklemmung kommen, dass wir in Ängste kommen, sondern es muss dazu führen, dass wir begreifen, jetzt ist die Zeit, sich zu bergen in Gott. Jetzt ist die Zeit, Gott als unsere Burg, als unsere Festung, als unsere Zufluchtsstätte kennenzulernen und in ihm Geborgenheit und Zuversicht zu erleben, die nicht von dieser Erde kommt. Damit wir erfüllen, was Jesus gesagt hat, wenn diese Dinge geschehen, blicken wir auf und wir erheben unsere Häupter und wir wissen, die Erlösung ist nahe, so nahe. Und die Zuversicht und die Angstfreiheit und die Geborgenheit der Kinder Gottes wird eines der mächtigsten Evangelisationswerkzeuge sein, die jemals erfunden worden sind. Jesus sagt, die Herzen, die Menschen werden verschmachten vor Furcht, in Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen sollen. Das heißt, da ist keine Hoffnung mehr und sie wissen, es kommen schlimme Dinge und es kommen noch schlimmere Dinge und die Herzen verschmachten. Und wenn dann die Herzen in großer Anzahl verschmachten vor Furcht und da sind Leute, die keine Angst in ihren Augen haben, die sich freuen, die nicht von Sorgen gedrückt sind, sondern die auf den Plätzen und Straßen sich versammeln und die Hände heben und Siegeslieder singen und siegreich im Alltag leben, dann werden die Leute wissen, dass es einen Gott im Himmel gibt. Die Angstfreiheit, die Geborgenheit, der Sieg der Kinder Gottes in den Herzen wird den Menschen sagen, wenn du so lebst, dann weiß ich eins, es muss einen Gott geben. Es muss einen Gott geben. Es gibt keine Erklärung. Niemand von uns kann so leben. Maleachi hat es prophezeit. Es wird wieder ein Tag kommen, wo man den Unterschied sieht zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Es wird wieder ein solcher Tag kommen. Und er bezieht sich damit auf die Zeit, als die Plagen auf Ägypten kamen. Und Israel dort verschont war. Und sie hatten Licht. Und sie hatten Nahrung. Und sie hatten alles, was sie brauchten. Und jeder konnte sehen, da wohnen die, die Gott dienen. Und da wohnen die, die unter dem Fluch sind. Jeder konnte das sehen. Das war keine theologische Diskussion, sondern das war eine Erfahrung. Und Maleachi prophezeit, es wird wieder einen Tag geben, wo man den Unterschied sieht. Und der Unterschied ist nicht Sonntagmorgen, schwarzes Buch unterm Arm, eiligen Schrittes zur Versammlung und die anderen Richtung Sportplatz oder Autowaschplatz. Sondern der Unterschied werden die Augen sein, wird das Strahlen sein, wird die Freude sein, wird die Sicherheit sein, die Geborgenheit sein, die Zuversicht, die von den Kindern Gottes ausgeht, weil sie wissen, die Erlösung ist so nahe. Es gibt diesen wunderbaren Bericht von John Wesley, der mit dem Schiff über den Atlantik fuhr. John Wesley ist euch ein Begriff, ja? Den kennt ihr. Mächtiger Mann Gottes, 1700, noch was. Und er fuhr im Schiff und das Schiff kam in einen Sturm. Und der Sturm war sehr, sehr heftig und die Leute waren gepackt von Angst. Und dann sah er eine Gruppe von Menschen, die waren völlig anders. Die haben Zuversicht ausgestrahlt und die haben gesungen und haben sich gefreut. Im Sturm. Und hat gefragt, was das für Leute sind. Und das waren Missionare von Zinzendorf, von Herrnhut, von dieser Erweckung, die gerade ein paar Jahre vorher dort ausgebrochen war. Und Wesley schreibt in seinem Tagebuch: Da erkannte ich, welche dem Herrn dienen und welche nicht. Der Sinn der Krise ist, das Wesen der Sache offenbar zu machen. Der Sinn der Erschütterung, Hebräer sagt es, warum wird alles erschüttert? Damit das Unerschütterliche bleibe. Darum wird alles erschüttert. Damit man sehen kann, was nicht erschüttert werden kann. Und was wird nicht erschüttert? Die Herrschaft unseres Gottes. Der Thron Gottes. Das Wort Gottes. Die Treue Gottes. Die Liebe Gottes. Das Reich Gottes ist ein unerschütterliches Reich. Und in dieser Zeit der Endzeit, der irdischen Endzeitgerichte, wird das Reich Gottes für jeden Ungläubigen auf eine dramatische Art und Weise Gestalt gewinnen. Und das ist die Zeit der Ernte. Das ist die Zeit, wo die Gemeinde die Arche wird. Und wo sie sagt, kommt hier rein und hier habt ihr Sicherheit. Und viele, viele Menschen werden vergessen, dass sie sich geschworen haben, Atheisten zu sein oder als Atheisten zu sterben. Denn wenn es ans Sterben geht, suchen sie einen Strohhalm. Und die Gemeinde wird beweisen, nicht durch Predigten, sondern durch ihre Art und Weise, wie sie ist. Sie wird beweisen, es gibt einen Himmel, es gibt eine Ewigkeit, es gibt etwas, was hält, was nicht erschüttert werden kann. Eine siegreiche Gemeinde, eine Gemeinde, die nicht gelähmt ist von Furcht, die nicht in Knechtschaft ist, sondern die herrscht, die siegreich ist. Und herrschen muss man einüben. Es ist nicht so, dass wir Jahre und Jahrzehnte lang von allem Möglichen hin und her geworfen werden und besiegt sind und beherrscht werden. Und eines Tages wird im Himmel irgendwie die Ampel auf grün geschaltet und eines Morgens wachen wir auf und wir merken sofort, alles ist anders. Wir sind auf einmal Sieger. Wie ist denn das jetzt über Nacht passiert? Auf einmal herrschen wir über das, was uns immer beherrscht hat. Auf einmal fallen die Ketten ab. Auf einmal sind wir frei. Auf einmal haben wir unsere Bedränger unter unseren Füßen. Ihr Lieben, diesen schönen Morgen wird es niemals geben. Weil es nicht an einem wundersamen Wirken Gottes liegt und nicht daran, dass er irgendwann beschließt, mein Volk soll jetzt im Sieg leben. Sondern es liegt daran, dass wir aufwachen und dass wir sagen, was hat Gott mir gegeben? Was ist meine Berufung? Wie soll ich tatsächlich leben? Wie sieht das Leben des Christen aus? Was ist die Freiheit des Christenmenschen? Und dann fangen wir an zu üben. Ganz klein. Und wir üben und wir wachsen und wir werden stark. Und wir leben zu und die Bereiche, in denen wir Herrschaft und Sieg haben, werden immer mehr. Es ist ein Wachstum, es ist ein Lebensstil, der einstudiert und trainiert werden muss. Es ist nicht die Gnade Gottes, die einfach auf dich herabfällt und plötzlich ist alles anders. Sondern irgendwann wachst du auf, irgendwann wirst du getroffen vom Wort Gottes, irgendwann siehst du deinen Zustand und dann sagst du, ich werde es ändern. So kann es nicht weitergehen. Von jedem kleinen Dingsbums werde ich bewegt und jede Sache, über die ich Herrschaft haben sollte, sie beherrscht mich und zieht mich runter. Und meine Gefühle sind wie eine Achterbahn und ich kann das überhaupt nicht steuern und es ist völlig außer Kontrolle. Und ich weiß nie, wie ich irgendwie mit den Dingen klarkomme. Kinder Gottes sind gerufen zu herrschen. Und manche können Jahre und Jahrzehnte Christen sein und haben das noch niemals gehört. Neulich war ich in einer Gemeinde und ich brachte das Wort herrschen und ich spürte in der Atmosphäre der Widerstand von so vielen Leuten. Wie herrschen? Wir wollen doch nicht herrschen. Wir sind doch liebe, freundliche, nette Christen. Aber nicht, wenn es um die Dinge des Teufels geht. Nicht, wenn es um Beschuss von Entmutigung und Bedrückung und Anklage und Depression und Minderwertigkeit und chronische Traurigkeit geht, dann sind wir nicht lieb und nett, sondern stehen wir auf und sagen, fertig jetzt. Ich bin Kind Gottes, ich bin erlöst. Ich bin berufen, alles zu empfangen, was Gott für mich hat. Jede Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit. Und was mache ich damit? Ich herrsche. Römer 5, Vers 17, schreib auf. Römer 5, Vers 17. Wir empfangen die Fülle der Gnaden Gottes. Nicht nur eine, nicht nur zwei, die ganze Fülle. Und die Gabe der Gerechtigkeit. Jesus, unsere Gerechtigkeit. Und wenn wir das empfangen, dann was? Sind wir qualifiziert zu herrschen? In meinen nichtchristlichen Zeiten, eins meiner vielen Zipperlein war, jeden Herbst, wenn die Blätter runtergingen, kriegte ich eine Depression. Und das zog sich dann den ganzen Winter so hin. Und dann kam Gott in mein Leben. Und Gott kam mit Macht. Und er hat mir gezeigt, dass er ein teufelerschreckender Gott ist. Das ist das Erste, was ich in der ersten Nacht gelernt habe, vom 23. zum 24. November, als ich mich bekehrt habe, habe ich die Macht des Kreuzes erlebt und habe gesehen, wie der Teufel zurückkommen wollte und wollte meine Seele wieder haben. Und Jesus hat gesagt, halt einfach das Kreuz fest, halt einfach das Kreuz fest. Und die ganze Nacht, weil ich nicht wusste, dass man auch im Frieden einschlafen kann und in Gottes Hand ist, die ganze Nacht habe ich aufgepasst, dass ich nicht einschlafe und habe das Kreuz festgehalten. Und da war ein wütender Teufel um mich herum und hat Angst gemacht und buh, und ich krieg dich jetzt. Und Jesus sagt, halt einfach das Kreuz fest, halt einfach das Kreuz fest. Und das war für mich so eine Lektion. In dem Kreuz ist die Macht der Befreiung. In dem Kreuz ist Sieg über den Teufel. Und darum predige ich das Kreuz. Weil Freiheit ist durch das Kreuz. Das Kreuz ist nicht eine historische Sache 2000 Jahre zurück. Das Kreuz soll und muss eine Realität in mir heute sein. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das Kreuz ist eine Realität in mir. Wie? Durch das Wort, durch den Geist, durch meinen Glauben. Durch Offenbarung ist eine Realität in mir. Und wir haben heute so viel Glauben ohne Kreuz. Und darum haben wir so wenig Christen, die alte Gewohnheiten, Selbstbefriedigung, Unreinheit, schlechte Redensarten, Anpassung, Menschenfurcht, Menschengefälligkeit, so wenige Dinge legen sie ab und dann wachsen sie auf und sind Jahre Christen und immer noch die ersten Dinge sind noch nicht erledigt. Wir brauchen das Kreuz. Das Kreuz schneidet uns los von der Welt. Es schafft einen Graben zwischen uns und der Finsternis. Paulus sagt, wir sind der Welt gekreuzigt. Wir leben in einem neuen Bereich. Wir sind der Sünde abgestorben. Das Kreuz schafft einen unüberwindbaren Graben zwischen uns und unserer Vergangenheit. Und nur durch das Kreuz, dass Gott uns offenbaren muss. Nur durch das Kreuz können wir in diesen drei Bereichen wachsen und Herrschaft haben. Sieg über Sünde, Sieg über die Welt und Sieg über den Teufel. Das sind die drei Bereiche, wo die Gemeinde in Herrschaft kommen muss. Das ist eigentlich sehr übersichtlich. Drei Bereiche nur. Nicht 520, nur drei. Die Sünde, die Welt, der Teufel. Und viele empfinden das als Sarkasmus und sagen, nur drei Bereiche. In keinem von denen komme ich vorwärts. Das allererste, wir müssen anfangen, ein Christsein zu sehen und zu erwarten und uns daran zu hängen, dass die Bibel uns beschreibt. Nicht, was deine Freunde dir erzählen. Nicht, was deine Erfahrungen dir erzählen. Manche wollen glauben, dass sie Sieg haben, wenn sie Sieg erleben. Aber Glaube ist der Sieg. Wenn wir nicht glauben, kommen wir nie in neue Erfahrungen. Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es beginnt damit, dass wir hören, dass wir die Wahrheit hören, dass wir diese alten Märchen rausschmeißen. Ja, das ist so. Du fühlst dich besiegt. Weißt du, hab Geduld, ich tue es auch schon und mir geht's auch schlecht. Und ich lebe auch im Jammertal und das ist so. Das steht alles nicht in der Bibel. Da steht, Dank sei Gott, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus. Wobei Sieg nicht bedeutet, dass es keine Schwierigkeiten gibt. Dass es keine Anfechtung gibt, dass es kein Leiden gibt. Bitte, da dürfen wir auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Sieg ist eine Haltung. Wenn Paulus auf dem Meer trieb als Schiffbrüchiger und nichts hatte als eine Planke, an der er sich festgehalten hat, und dort mehr als einen ganzen Tag auf dem Meer trieb, völlig hilflos, das sah nicht nach Sieg aus. Absolut nicht. Aber wenn wir seine Haltung anschauen, dann wissen wir, es war eine siegreiche Haltung. Und er hat sicherlich dem Teufel widerstanden und hat gesagt, Teufel, du kannst mir erzählen, was du willst. Der Gott, der mich gerufen hat, ist der Gott, der treu ist. Und er hat mir eine Prophetie gegeben, ich werde vor dem Kaiser stehen. Und deswegen weiß ich, ich werde hier nicht untergehen als Schiffbrüchiger. Ich weiß nicht wie, vielleicht unter Wasser als U-Boot oder von Engelshand rausgetragen und auf Adlersflügeln oder ich schwimme, aber wie auch immer, eines weiß ich, ich werde vor dem Kaiser stehen. Und wer zuletzt lacht, lacht am besten. Er ließ sich nicht entmutigen, er ließ sich nicht eine Depression einreden, er ließ sich nicht in die Falle des Selbstmitleides hinein. Ja, jetzt bin ich hier der große Apostel der Nationen und das ist jetzt mein Ende. Gott, das ist jetzt der Dank dafür. Sieg ist eine Haltung. Sieg bedeutet, ich bleibe in Zuversicht. Ich bleibe in Anbetung. Ich bleibe in Dankbarkeit. Ich bleibe in dieser Verbundenheit mit Gott. Ich mache ihm keine Vorwürfe. Ich sehe mich nicht als Verlierer. Ich gebe nicht auf. Sieg ist eine Haltung. Nicht eine Erfahrung. Es ist eine Haltung. Und durch das Wort und durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir lernen, eine siegreiche Haltung zu kultivieren. Und wer in einer siegreichen Haltung bleibt, wird Sieg in den Umständen sehen. Früher oder später. Früher oder später. Aber was wir tun, wir glauben ein bisschen, dann klappt es nicht, es bringt nichts, es verändert nichts, dann verheizen wir die Seelsorger. Ich habe alles gemacht, es funktioniert nicht, ich weiß auch nicht. Und wir stellen uns hin als die Guten und der Prediger und die Bibel und Gott, das sind die Bösen, die haben was versprochen, was nicht funktioniert. Ich habe alles gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Wie oft sind Menschen gekommen in der Seelsorge und wollten mir das Ding verkaufen. Ich habe alles gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Ich sage, dann müssen wir jetzt beide vor Gott gehen und ihn offiziell der Lüge beschuldigen. Ja, nein, so meinte ich das auch nicht. Ja, wie denn dann? Wenn wir nicht sehen, was Gott verheißen hat, dann schlage ich vor, dass wir etwas anderes versuchen, dass wir uns verändern. und nicht uns in Selbstgerechtigkeit hinstellen und sagen, wir haben alles gemacht. Es muss an Gott liegen. Es muss an den überzogenen Verheißungen liegen. Es muss an diesen Predigern liegen, die das Leben nicht kennen und die da uns Dinge erzählen, die doch nur für die Predigt gedacht waren, aber doch nicht fürs Leben. Wie sind wir in all das gekommen? Ich hole mal mein Konzept raus. Matthäus 16. Jesus schaut in die Zukunft und er redet von dem Liebsten, was er hat, von seiner Gemeinde. Zweimal redet er von der Gemeinde, nur zweimal. Wir werden uns diese Stellen anschauen, wenigstens die eine heute. Matthäus 16, und da heißt es in Vers 18, auf diesen Felsen, nämlich der Fels der Offenbarung, dass der Mann Jesus von Nazareth, der von den Propheten verheißene Messias ist, der von Gott gesandte Erlöser, der Sohn Gottes. Auf diese Offenbarung, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches, die Pforten des Hades, werden sie nicht überwältigen. Wenn du heute Leute fragst, ja, was bedeutet Gemeinde? Sie würden wahrscheinlich auf vieles kommen, aber wenige würden sagen, das wesentliche Merkmal von Gemeinde ist, dass sie siegreich ist über die Macht der Finsternis. Wir würden sagen, ja, Gemeinde, weißt du, da kommen wir zusammen, da haben wir zwei Versammlungen pro Woche oder drei oder wenn wir ganz heilig sind, vier sogar. Und da sitzen wir in Reihen und da hören wir andächtig zu und da gibt es Musik. Und vielleicht hinterher sogar noch einen Kaffee. Wir würden viele Dinge beschreiben über Gemeinde. Aber Jesus pickt eins heraus. Die Gemeinde, die ich baue, wird eine Gemeinde sein, an der der Teufel sich die Zähne ausbeißt. Eine siegreiche Gemeinde, eine überwindende Gemeinde, eine starke Gemeinde. Vom Griechischen ist es noch viel, viel stärker. Wir denken so, ja, die Gemeinde und die Pforten der Hölle drücken mit Macht dagegen, aber die Gemeinde hat irgendwie Kraft oder mit zusammengebissenen Zähnen, kann sie doch die Tür zuhalten, jedenfalls und bis Jesus kommt. Es ist genau andersrum. Die Pforten der Hölle werden nicht die Oberhand behalten. Das heißt, die Gemeinde drückt dagegen. Und der Feind hat nicht die Kraft länger dagegen zu halten. Und der Druck der Gemeinde geht so stark, dass diese Tore einknicken. Und die Gemeinde startet eine Offensive. Die Gemeinde macht Beute. Die Gemeinde bricht ein in das Lager des Feindes. Macht Beute. Das sieht Jesus über Gemeinde. Stimmt jemand damit überein, dass wir von dieser Art von Offensive, Unüberwindbarkeit und Stärke, dass wir davon noch ein bisschen mehr vertragen könnten? Doch, einige ja, einige nicken, einige bekunden sogar stark. Also wenn wir eine Woche weiter predigen, wird das zunehmen. Die Anzahl der Bestätigungen oder der Übereinstimmungen. Jesus baut eine siegreiche Gemeinde. Jesus baut eine Gemeinde, gegen die der Feind nichts tun kann. Gegen die er hilflos ist. Das ist, was Jesus tut. Er baut eine Gemeinde, die in der Offensive ist. Die im Schutz lebt. Ja, das ist das Erste. Darüber werden wir morgen dann sprechen. Die im Schutz lebt für sich selbst. Aber nicht im Schutz und dann wartet, dass er kommt, sondern die Gemeinde ist wie eine Festung, wo Gott ist, wo Frieden ist, wo Freiheit ist, wo Harmonie ist, wo Liebe ist, wo der Segen Gottes ist. Und der Feind ist draußen. Und von Zeit zu Zeit auf das Kommando des Königs geht die Zugbrücke runter. Und dann reiten wir aus in Feindesland und schlagen den Feind mit Macht. und nehmen riesige Scharen von Beute mit und bringen sie zurück in die Festung. Und die Festung ist elastisch. Jedes Mal, wenn wir Scharen von Menschen bringen, dann wächst die. Sie wird nie zu eng. Eine unüberwindbare, elastische Festung. Unüberwindbar. Das ist, was Jesus sieht. Eine Gemeinde in Herrschaft. Und damit das kommen kann, brauchen wir Veränderung in uns drin. Veränderung in unseren Gedanken, Veränderungen in unserer Art, wie wir Gott sehen, Veränderungen in der Art, wie wir über die Gemeinde denken, wie wir über Christsein denken. Wir brauchen Realitäten, die der Heilige Geist uns gerne gibt, wenn wir uns an dieses Buch halten und wenn wir erlauben, dass dieses Buch durch uns durchgeht und uns prägt und uns verändert. Halleluja. So, die Gemeinde wird vorbereitet, Erntearbeiter zu sein, um die große Ernte einzubringen. Und weil der Feind das weiß und weil er die Pläne Gottes kennt, versucht er, diese Pläne zu behindern und aufzuhalten und macht Maßnahmen dagegen. Und er attackiert die Gemeinde. Und wie ich schon sagte, ich sehe da zwei Phasen. Ich sehe die Phase des Schutzes, die Phase der Festigung und der Sicherung. Und erst wenn das da ist, die Phase der Eroberung. Und der Feind weiß, dass er die Gemeinde durcheinander bringen muss, dass er die Gemeinde irritieren muss. Und deswegen greift er die Gemeinde an. Und die Gemeinde muss die Angriffe des Feindes kennen und sich dagegen schützen. Erst wenn wir diesen Schutz aufgerichtet haben, können wir in die Offensive gehen. Es macht keinen Sinn, schutzlos in die Offensive zu gehen. Das ist ein Kamikaze-Unternehmen und das tun wir nur einmal. Sondern wir müssen im Schutz leben. Der Schutz Gottes in unserem persönlichen Leben und in unserer Gemeinde muss etabliert werden. Der Schutz Gottes muss etabliert werden. Und der Feind fürchtet eine Gemeinde, die Schutzmauern aufbaut. Und er versucht, diese Mauern zu durchlöchern. Er versucht, das Hochziehen und Schließen der Mauern zu verhindern. Wir müssen die Strategien des Feindes kennen. Paulus prophezeit unter der Leitung des Heiligen Geistes. 1. Timotheus 4, Vers 1. In den letzten Tagen. Menschen werden vom Glauben abfallen und werden hören und folgen Lehren von Dämonen. Eine Endzeitstrategie des Feindes ist, Lehren von Dämonen hineinzuschleusen in die Gemeinde. Und die einzige Chance, diese Lehren von Dämonen zu identifizieren und draußen zu halten, ist, dass wir die komplette, runde, vollständige apostolische Lehre, wie Paulus sie uns überliefert hat und ein bisschen auch Petrus und Jakobus, diese apostolische Lehre kennen und da drin zu Hause sind und leben. Das ist die einzige Chance. Und dann wild entschlossen sind, was unser persönliches Leben angeht, und was unsere Gemeinde angeht, den kleinsten Versuch abzuwehren, dass etwas uns untergeschoben wird, was nicht von Gott ist. Das ist die einzige Chance. Und wenn wir das sehen, wie Menschen heute im Namen der Liebe, im Namen der Toleranz, im Namen von Einheit bereit sind, Dinge zu akzeptieren, die Paulus kategorisch abgewiesen hat, mit denen er nichts zu tun haben wollte, dann müssen wir umdenken. Wir müssen umdenken. Jesus sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und er meinte die Lehre, Lehre, verkehrte Lehre hat eine Sauerteigdynamik. Was bedeutet das? Ein ganz bisschen. Und es wird arbeiten und arbeiten und arbeiten und arbeiten und es wird alles umgestalten. Es wird alles umprägen. Es wird alles mit einem Geschmack versehen, der dort nicht sein sollte. Und ich möchte euch sensibilisieren für diese Sache. Das Einzige, was Gott versprochen hat zu segnen, das Einzige, was Gott versprochen hat zu bestätigen in deinem persönlichen Leben und in der Gemeinde, ist sein heiliges, ewiges, unveränderliches Wort. Das ist das absolut Einzige, worauf wir bauen können. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und wir haben heute mannigfaltige Versuche, dass der Gemeinde Dinge untergeschoben werden, die geradewegs aus der Hölle kommen. Und bitte niemand sage, ja, das ist die Aufgabe der Leiter, das von meiner Gemeinde fernzuhalten. Weil was ist, wenn das Zeug über deinen Fernsehkanal kommt? Was ist, wenn das Zeug kommt über Bücher oder CDs, die dir geschenkt werden von anderen begeisterten Christen, die schon infiziert sind? Was dann? Wenn du nicht weißt, was apostolische Lehre ist, wenn du nicht weißt, was der Wille Gottes ist, wenn du nicht weißt, was klare Anweisungen des Neuen Testamentes sind und wo die Linie ist, deine Leiterschaft, deine Ältesten werden dich nicht schützen können. Wir alle müssen reif werden. Wir alle müssen mündig werden. Wir alle müssen lernen zu unterscheiden. Und wenn ich sehe, wie heute Lehren von Dämonen eingeschleust werden in die Gemeinde, in das Volk Gottes. Ich rede nicht von dieser örtlichen Gemeinde. Wenn ich Gemeinde sage, ich meine das Volk Gottes. Ich habe einen Dienst, der das Ganze sieht. Im Namen der Liebe werden Dinge uns unterschoben, die Paulus niemals akzeptiert hat. Niemals. Seid wach. Geht in das Wort. Füllt euch mit dem Wort. Erlaubt, dass der Heilige Geist euch in die Wahrheit führt. Und entwickelt die Entschiedenheit. Mach das fest. Am besten, bevor überhaupt das erste Mal solche Dinge an dich herankommen. Mach es fest. Wenn es entgegen der apostolischen Lehre ist, über meine Schwelle nicht, in mein Leben nicht, in mein christliches Leben niemals. Ich werde diese Dinge, egal mit wie viel Begeisterung, mit wie viel Freude, und mit wie viel Frucht angeblich diese Dinge da mir angeboten werden. Ich werde sie nicht kaufen. Mach das fest. Ich weiß nicht, ob du ein Zitat von Derek Prinz vertragen kannst. Er sagt, die charismatische Bewegung ist prädestiniert dafür, dass der Antichrist aus ihrer Mitte kommen könnte. Er sagt nicht, es wird so sein, aber es hat eine gewisse Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit. Und er sagt auch warum. Erstens, sie kennen das Wort Gottes nicht. Zweitens, sie sind süchtig nach dem Übernatürlichen. Und drittens, haben sie einen Führerkomplex. Und sie lieben den starken Mann, der alles für sie erledigt und der sagt, wo es lang geht. Und sie müssen nicht mehr prüfen. Und im Namen der Liebe, die nicht die Liebe Gottes ist, und im Namen der Einheit, die nicht die Einheit ist, von der Paulus geredet hat und von der Jesus in Johannes 17 gebetet hat, werden heute Dinge hineingeschmuggelt, trojanische Pferde, in das Volk Gottes. Und diese Dinge werden ihre Wirkung haben. Sie werden uns verseuchen. Sie werden unser Gottesbild verdrehen. Sie verführen uns zu einer Liebe, die nicht die Liebe Gottes ist. Wie oft hört man diesen Spruch, aber Gott ist Liebe. Und einmal hat der Heilige Geist mir gezeigt, du musst das anders betonen. Gott ist Liebe. Wenn du wissen willst, was Liebe ist, dann schau dir dieses Buch an. Schau dir an, wie Gott, wie Jesus oder im Namen von Jesus die Apostel mit Menschen umgegangen sind, die Irrlehre verbreitet haben oder die Sünde toleriert haben. Schau dir an, wie sie mit diesen Dingen umgegangen sind. Dann weißt du, was Liebe ist.